Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am 1. Mai, in der sich der Krieg wie ein Grundrumoren durchzieht, wenn es etwa um den Schutz von Kulturgütern geht. Wir schauen auf den Wegbereiter der Haager Konvention, Nicolas Röhrig, ein Russe, der noch während des Ersten Weltkriegs nach New York emigrierte. In dieser Zeit entstand auch Franz Schrekers Oper Der Schatzgräber, in den 1920er Jahren sehr, sehr häufig gespielt, dann lange nicht. Und jetzt kann man den Stoff an der Deutschen Oper in Berlin wiedersehen. Heute Abend war Premiere. Und Gedenken an die Befreiung der Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück mit Zeitzeugen und Überlebenden, nicht aber mit Vertretern der russischen und belarussischen Stellen. Dazu mehr am Ende dieser Fazitausgabe. Sandsäcke zum Schutz von bedrohten Gebäuden im Krieg, was in der Ukraine gerade Alltag ist, kann man auch zum Beispiel als künstlerisches Statement derzeit bei der Biennale in Venedig sehen. Da gibt es diesen Turm aus Sandsäcken als Sinnbild für den tobenden Krieg. Wer Kulturgüter zerstört, der begeht ein Kriegsverbrechen. So ist es in der Haager Konvention von 1954 festgeschrieben. Und der Mann, der diese Haager Konvention mit auf den Weg brachte, war Nicolas Röhrig, ein russischer Künstler, Weltreisender und Denker, der 1917 nach New York emigrierte. Hans von Trotha kommt gerade aus New York zurück und hat dort das Röhrig-Museum entdeckt und besucht. Wären Sie, Hans von Trotha, in dieses Museum auch gegangen, wenn es keinen Krieg in der Ukraine gäbe?
Ich war selbst eingeladen zu einer Veranstaltung, bei der es um Kultur und Barbarei ging, gar nicht direkt. Es ging eigentlich um Hitler und den Nationalsozialismus, aber eben auch darum, dass es Institutionen und Menschen gab, die daran geglaubt haben, dass eine internationale zusammenhaltende Kultur immer stärker ist als die Barbarei. Und wir sind ja gerade wieder vom Gegenteil überzeugt worden. Und diese Parallelen sind ja bestürzend. Und dann hat mir ein befreundeter Kunsthistoriker den Tipp gegeben, dass es da dieses Museum gibt. Ganz weit oben in der Upper West Side. Ein Haus, das dem Maler selbst gehört hat. Er war Jahrgang 1874, hat einen sehr speziellen Malstil entwickelt, Landschaften gemalt. Aber nicht nur das, er hat eben auch geschrieben, er hat Archäologie betrieben, er hat Geografie betrieben, er ist sehr viel gereist. Und er ist auf die Idee gekommen, eine völkerrechtlich bindende Vereinbarung zu schaffen, wie man in einem bewaffneten Konflikt vorgeht, um schützenswerte Kulturgüter zu schützen. Und das ist tatsächlich als der Röhrig-Pakt in die Geschichte eingegangen. 1937 kam der zustande und interessanterweise juristisch, der ist immer noch gültig, ist aber quasi aufgegangen in der Haager Konvention. Was aber tatsächlich auf Röhrig zurückgeht, ist diesen Aspekt völkerrechtlich zu thematisieren.
Was war denn das für ein Typ, dieser Nicolas Röhrig?
Also das war ein kultureller Macher.
Aktivist würde man heute vielleicht sagen.
Ein Aktivist. Um ihn rum passierten die Kriege, ist auch vor der Revolution geflohen. Er war Russe, ist 17 nach Finnland gegangen, kam dann nach New York, hat da sein Institut gegründet. Und er sah dann eben schon den nächsten Krieg wieder aufkommen und war aber eben jemand, der gesagt hat, die Kultur muss etwas tun, auch wenn der Krieg tobt, um die Kultur über den Krieg hinaus zu retten.
Auch anscheinend aus der Erfahrung heraus, dass man aus den Kriegen nicht lernt, sie beim nächsten Mal zu verhindern. Es gibt dieses Röhrig-Zitat von kurz nach dem Kriegsbeginn 1939, das ich auf der Website des Museums gelesen habe. Da heißt es, am 1. August 1914 befanden wir uns in einem Tempel, am 1. September 1939 im Himalaya. Damals, also 1914, konnten wir diesen menschlichen Wahnsinn nicht begreifen. Und jetzt, 1939, will das Herz es nicht zulassen, dass ein neuer Horror in die Welt gesetzt worden ist. Zitat Ende. Also diese emotionale Verweigerung im Angesicht der Realität. Meint er mit wir denn die kulturelle Elite?
Wir sind in dem Fall, glaube ich, wirklich die Kulturschaffenden, die das ja ganz viel reflektieren, die auch ganz viel warnen. Dieses Zitat, ich habe das auf der Website auch gesehen, das ist ja wirklich berührend, weil das genau das ist, wie es uns jetzt geht. Wir haben gedacht, dass wir so viel Kultur erzeugt haben international, dass es nicht nochmal passieren kann. Das war ja auch Frau Baerbocks, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht, weil wir gedacht haben, das ist stark genug. Und dann reicht einer. deswegen finde ich diesen Ort so inspirierend, dass das bisher eine der wenigen Antworten ist, die ich gefunden habe, wie wir weitermachen, wenn dieser Krieg vorbei ist. Also im Moment ist es ja einfach wirklich das Zusammenzucken vor dem, was da passiert. Aber danach muss ja wieder was aufgebaut werden. Aber wir können nicht einfach so weitermachen, weil wir sind ja blind in die Sackgasse gerannt. Und das ist jemand, der sehenden Auges quasi aufs Schlachtfeld gelaufen ist und gesagt hat, wir tun hier was.
Also ein pragmatischer Ansatz. Der Ansatz im Prinzip aus der Erkenntnis, eigentlich wissen wir, dass ein Krieg immer möglich ist, das können wir nicht verhindern. Also ist das das richtige Verständnis? Ja. Und dann zu sagen, wenn es denn dann kommt, dann müssen wir dafür Sorge tragen, bestimmte Sachen zu schützen. Ist ja interessant, dass er dann sagt, die Kulturgüter.
Ja, wie behalten wir die Aufmerksamkeit für die Kultur und wie bewahren wir sie physisch, damit sie auch spirituell und geistig nach dem Krieg weiterhin zur Verfügung steht? Und was ich das Ermutigende und Trostreiche an dem Ansatz von ihm finde, ist, dass er wirklich sich eine neue Idee ausgedacht hat, um das zu machen, nämlich einen Pakt dafür, eine völkerrechtliche Formulierung dafür und sogar ein Label. Das ist eines von den Sachen, die wir so erhalten müssen. Er hat ein Zeichen erfunden, das ist das, was nach der Haager Konvention diese kleinen blau-weißen Plaketten geworden sind. Bei ihm waren das drei rote Kreise von einem weiteren roten Kreis umgeben auf weißem Grund. Und das waren für ihn die Wissenschaft, die Kunst und die Religion, die man zusammenhalten muss. Und seine Anhänger nannten das sozusagen das Rote Kreuz der Kultur oder das Banner des Friedens. Und das ist ungeheuer visionär, das 1937 zu sagen, wir identifizieren die Dinge, vor denen der Krieg Halt machen muss. Und wir, die Künstlerinnen und Künstler und die Kunst verstehen und voranbringen wollen, wir müssen dafür sorgen, dass die Kunst geschützt wird. Das hat nicht funktioniert, aber das ist für uns die Aufgabe. Wir müssen uns, wenn das vorbei ist und wir wieder eine Zukunft planen können, Gedanken machen, aus dieser Tradition heraus Dinge zu schaffen, die dann funktionieren.
Es funktioniert ja eigentlich nie, weil im Krieg werden auch immer Kulturgüter zerstört.
Ja, es funktioniert nie. Wir haben aber, jetzt mal ehrlich, wenn wir in den Spiegel gehört, die letzten Jahrzehnte geglaubt, wir hätten es dahin gebracht. Nicht zuletzt wegen ihm. Ich bin nicht bereit, die Hoffnung völlig aufzugeben und zu sagen, es hat alles keinen Sinn, sondern ich möchte von solchen Leuten lernen, wie kann ich in einer solchen Situation neue Gedanken entwickeln, Modelle, völkerrechtliche Modelle, kulturpolitische Modelle, whatever, die mir dann nochmal die Hoffnung geben, dass es funktionieren kann.
Dieser Nicolas Röhrig muss ja ein unglaublich einflussreicher Mann gewesen sein, dass er als Künstler diesen Pakt, aus dem dann eben die Haager Konvention hervorging, später überhaupt durchsetzen konnte.
Ja, er muss was ganz Charismatisches gehabt haben. Also er ist nach Indien dann gegangen, hat da auch ein Institut gegründet, ist auch gestorben. Hatte eben, wie gesagt, diese Schule, die sogar ihr eigenes kleines Hochhaus gebaut hat in New York, die ist dann Opfer der Wirtschaftskrise geworden, da konnte er es nicht mehr finanzieren. Er hat eben nicht nur gelesen, geschrieben und gedacht, sondern er hat gemacht. Und er ist auch mehrfach, Röhrig ist auch mehrfach für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden, hat ihn leider nicht gekriegt. Finde ich schade, denn dann würden ihn wahrscheinlich mehr Menschen kennen. Es gibt interessanterweise übrigens zwei Museen, die nach ihm benannt sind, eines in New York und eines in Moskau.
Apropos Moskau, Russland hat die Haager Konvention auch unterzeichnet. Da kann man natürlich jetzt sich fragen, was bringt das am Ende? In der Ukraine wird ja auch Kulturgut zerstört. Also was bringt die Haager Konvention, außer, wie Sie anfangs gesagt haben, Trost?
Also wenn Regierungen sich an Verträge halten würden, gäbe es keinen Krieg. Der Krieg ist immer eine Grenzüberschreitung im metaphorischen Sinne und dann im Wortsinne. Und vollkommen richtig, die Frage ist, ist die Kultur so wichtig, dass wir vor allem über sie reden müssen? Nein, das ist natürlich nicht, aber wir reden ja nicht nur über die Kultur, wir reden jetzt über die Kultur. Und ich sehe es tatsächlich als etwas, was für die Zeit danach gedacht ist. Wir müssen Kultur retten, damit sie danach wieder funktionieren kann und danach womöglich auch vielleicht etwas mehr dazu beitragen kann, es zu verhindern, als das jetzt der Fall war. Und es war tatsächlich die erste Inspiration, die ich hatte in diesen letzten Monaten, die mir die Hoffnung gegeben hat, dass man irgendwo anfangen kann zu denken, weil er das eben immer getan hat. Ich würde mal vermuten, sehr wohl wissend, dass er quasi von der Seite kommt. Und deswegen, wie gesagt, hat er ja nicht gesagt, wir müssen den Krieg verhindern, sondern wir müssen im Krieg überleben. Und das finde ich einen ungeheuer wichtigen Gedanken. Jetzt, um ihn aufzubewahren, weil jetzt muss man einfach die Ukraine unterstützen, 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 wie immer man kann. Aber danach müssen wir ja auch wieder da sein. Und dafür würde ich mir diesen Gedanken und dieses Museum aufbewahren und mir Rat holen bei ihm.
Hans von Trotha über Nikolaus Röhrig, einen Künstler, einen Denker und Aktivisten mit Weitsicht und Überzeugungskraft und Wegbereiter der Haager Konvention. Die Frage nach der Kraft und dem Einfluss der Kultur in Kriegs- und Krisenzeiten aber und umgekehrt dem Schaden, den der Krieg nicht nur an den Kunstschätzen, sondern auch in den Köpfen anrichtet, die bleibt. Auch beim Krass-Kultur-Crash-Festival in Hamburg taucht der Krieg auf, obwohl es dort vorrangig um migrantisch geprägte Perspektiven auf das Leben in Deutschland geht. Der Theatermacher Branko Simic, der hat das Festival zum 10. Mal organisiert, hat selbst vor 30 Jahren den Bürgerkrieg im zerfallenden Jugoslawien erlebt und kam damals nach Deutschland. Mit ihm hat unser Landeskorrespondent Axel Schröder über das Festival, über Krieg und Kunst gesprochen. Aber erstmal geht es an einen großen Tisch.
Die Frage, wie sich Deutschland in den letzten 10 Jahren verändert hat, wurde schon beim 3-Gänge-Eröffnungsdinner des Krass-Kultur-Crash-Festivals verhandelt. Die Gäste sitzen an einem rund 5x4 Meter großen Tisch und wer genau hinsieht, merkt, der Tisch hat die Form einer riesigen Deutschlandkarte. Mit dabei sind Experten für den migrantischen Blick auf die Republik. Michel Abdullahi leitet als Konferencier durch den Abend, Rehan Shahin alias Lady Bitchray, Gianni Jovanovic oder Elisa Aseva gehören zum Expertenteam und heute zum Glück einfach mit dazu, sagt Festivalleiter Branko Simic.
Früher immer so dieser ganze Gastarbeitertum war überhaupt nicht in der Nähe von so einem gesellschaftlichen Tisch sozusagen. Ja. Also dann immer mehr Menschen waren da, aber haben nichts zu sagen gehabt. Und jetzt praktisch irgendwie so kommen immer mehr Menschen und fordern eigentlich, dass man die zuhört wenigstens. Also in dieser Hinsicht hat sich schon in diesen letzten 10 Jahren auch viel getan.
Simic geht es beim diesjährigen Krass-Festival um ein gesellschaftspolitisches Analyse-Update und er ist sich sicher, heute ist der Aufbruch, dass sich Einmischen von ganz unterschiedlichen migrantischen Communities in gesellschaftliche Diskurse überall spürbar. Diesen Befund bestätigt auch Rehan Shahin. Trotzdem bleibe Rassismus in Deutschland ein Problem. Nur weil migrantische Aktivistinnen und Aktivisten wieder und wieder die Stimme erheben, würden Anschläge wie in Halle oder Hanau mittlerweile nicht mehr als Einzelfälle abgetan werden. Immer wieder müssten diejenigen, die von Rassismus betroffen sind, auf diese Themen hinweisen und den Diskurs am Laufen halten.
Die sind erst durch den Tod von George Floyd in den USA überhaupt sprechbarer geworden in Deutschland. Das hat natürlich einerseits Vorteile, ne? Man kann sozusagen über Rassismus sprechen, es gibt Debatten, aber andererseits ist das halt mit ganz viel Eigeninitiative und politische Bildungsarbeit und Erinnerungskultur und Erinnerungsarbeit von Seiten schwarzen Menschen und People of Color verbunden. So, das ist unser Auftrag. Das ist eine Mission natürlich und es ist mühsam, aber wir ruhen uns auch zwischendurch aus.
Welche Spuren Migration, Flucht und Vertreibung im Nachkriegsdeutschland hinterlassen haben, davon erzählt die Musikerin und Performance-Künstlerin Bernadette Lahengst zusammen mit ihrer Tochter Ella auf dem Krass-Festival.
Ich fahre übers Meer und das Wärme führt mich fort von dir.
Mutterland ist ja ein Spaziergang in 5 Stationen. Die Lebensstation meiner Mutter zwischen Schlesien, der DDR, dem Libanon und Westdeutschland. Und das Publikum läuft mit mir diese Stationen ab und die sind dadurch quasi auch wie eine Karawane von MigrantInnen, Vertriebenen.
Zum Festivalstart lief das monumentale Musiktheaterstück »Wir sind das Volk« von Laibach und Anja Quickert und die Arbeit »Anti-Fragile Body« der Performance-Künstlerin Selma Sellmann. In der zweiten Festivalwoche treten auf Kampnagel unter anderem die Choreografin und Tänzerin Tümey Kilinçel und die Schriftstellerin Seyda Kurt mit einer Lesung aus ihrem Buch Radikale Zärtlichkeit auf. Und natürlich hat Festivalleiter Branko Simic auch versucht, der Auseinandersetzung mit dem Ukraine-Krieg Raum im Krass-Festivalprogramm zu geben. Er selbst hat Anfang der 90er Jahre erfahren, wie sehr die Brutalität des Krieges das künstlerische Schaffen bedrohen kann.
Ich habe diese mechanische, pure Gewalt von zum Beispiel einer Granate auch in Sarajevo erlebt. Und ich weiß, dass meine Illusionen, also als damals junge Schauspieler, geplatzt sind. Also diese Granate hat tatsächlich meine Realität verändert. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich persönlich imstande war, tatsächlich künstlerisch wieder aktiv zu werden.
So wichtig die Rolle der Kunst im Krieg sei, als Mittel des Protests, als Ermutigung oder Trost, so schwach sei die Kunst, wenn Bomben fallen und Granaten explodieren.
Es gibt ja einen super Spruch von meinem ehemaligen Professor Cevat Karahasan, der einmal gesagt hat, mit deinem Hammer kannst du ein Mosaik zerschlagen, aber mit deinem Mosaik nicht den Hammer. Und darum geht es. Also es wird lange dauern, bis Mosaik wieder jemand wieder zu Mosaik macht.
Branko Simic vom Krass-Kultur-Crash-Festival in Hamburg, skeptisch also, was die Verheilung der Wunden des Krieges betrifft. Franz Schreker war in der Zeit der Weimarer Republik einer der meistgespielten zeitgenössischen Opernkomponisten und seit ein paar Jahren stehen einige seiner Opern auch wieder auf den Spielplänen der Bühnen, der Ferne Klang zum Beispiel, die Gezeichneten oder der Schmied von Gent. Eine dieser ziemlich lange vergessenen Opern hat heute Abend in Berlin an der Deutschen Oper Premiere gefeiert. Sie heißt Der Schatzgräber, war damals in den 1920ern super erfolgreich, passte dann wohl nicht mehr so richtig in den Zeitgeist. Und ja, diese Oper hat es heutzutage auch nicht leicht. Frage an unseren Kritiker Uwe Friedrich, warum denn nicht?
Zum einen ist es eine ungeheuer komplizierte Handlung. Eine Frau sucht ihr Glück darin, Schmuck zu raffen und lässt dafür ihre Liebhaber umbringen. Der Schatzgräber findet diesen Schmuck zufällig, weiß nicht so genau, was er damit machen soll. Der König spielt eine Rolle. Wir sind in einer Monarchie, in einem märchenhaften Fantasiemittelalter. Der Narr verliebt sich auch in diese Frau, die hinter dem Schmuck her ist. Und rettet sie vom Galgen. Es sind also sehr viele verworrene Handlungsstränge zwischendurch. Wenn man sich nicht genau durchgelesen hat, fragt man sich, wer hat denn jetzt gerade den Schmuck und warum und was sucht er gerade oder sie? Und das Ganze ist auch noch komponiert von Franz Schreker für ein riesiges Orchester und mit stimmlichen Anforderungen, gegen die so ein Siegfried, eine Brünnhilde, eine Elektra, also schon das richtig große deutsche Repertoire, wogegen das wirklich Spaziergänge sind. Also es ist anspruchsvoll für den Regisseur, diese Geschichte ans Laufen zu kriegen und musikalisch extrem schwierig.
Und aber um nochmal auf diesen Plot zurückzukommen, gibt es da irgendeine, ich sag mal, Metaebene oder ein großes Thema?
Ja, gibt es. Es gibt eine ganze Menge, eigentlich eine Fundgrube für jeden Regisseur. Zum Beispiel diese Frauenfiguren, die Femme Fragile, der Königin, die ohne ihren Schmuck nicht leben kann, die Femme Fatale, die im wahrsten Sinne Männermordende, die diesen Schmuck haben will. Wir sind, das Stück wurde begonnen 1914, vollendet 1919, hatte Uraufführung ganz kurz nach dem Krieg. Es handelt auch in dieser Märchengestalt von einer kriegstraumatisierten Gesellschaft. Das alles interessiert aber Christoph Loy wenig bis gar nicht. Er hat sich von Johannes Leiacker einen Einheitsbühnenbild bauen lassen. Das ist der Innenraum eines Palastes, kann vielleicht so faschistische Machtarchitektur sein, Marmor getäfelt. Nicht besonders schön, auch nicht besonders schön ausgeführt. Und das Hauptproblem ist, wir haben nur diesen einen Innenraum, während es in dem Stück um völlig verschiedene soziale Orte geht. Tatsächlich im Palast, vor dem Palast am Galgen. Diese Frau Els stirbt zum Schluss ganz woanders, einsam, und der Schatzgräber kommt, um ihr ein Lied zu singen, ist auch wieder in diesem Raum. Das funktioniert überhaupt nicht, zumal sich das gesamte Personal auch noch kennen muss in dieser Setzung. Der Clou des Stücks ist aber, dass sie sich eben überhaupt nicht kennen und erstmal Verbindungen aufbauen wollen. Ein psychologisches Gespinst, das Christoph Loi vollkommen ignoriert.
Christoph Loi hat Regie geführt. Man muss neben ihm noch einen anderen Namen nennen, nämlich Marc Albrecht, der die musikalische Leitung hat. Die beiden haben schon öfter erfolgreich zusammengearbeitet. War es denn heute Abend musikalisch herausragend?
Das war absolut großartig. Für solche Stücke ist so ein Haus wie die Deutsche Oper gebaut. Das ist ja ein riesiger Zuschauerraum, der von dieser Musik geflutet werden kann, von dem wirklich voll aufdrehenden Orchester. Aber Marc Albrecht lässt es nicht nur auftrumpfen, sondern kann es dann auch wieder zurücknehmen, ganz geheimnisvoll schimmern lassen. Diese Mischklänge, diese Wollust der Musik setzt er großartig um. Es gibt übrigens eine wirklich handwerklich, das muss ich noch sagen, zu Christoph Loi, ist das in den Einzelheiten wunderbar gearbeitet. Es gibt eine tolle Orgie, wo es um Sex, um Gewalt geht und man guckt trotzdem gerne hin. Das kann ja im Theater auch sehr peinlich sein. Diese Psychologisierung schafft Loi toll. Das Konzept funktioniert halt nicht. Aber zurück zur Musik. Mhm. Das funktioniert großartig. Marc Albrecht strukturiert diese Musik, sodass es nicht nur ein ewiger süßer Brei ist. Und er hilft den Sängern, zum Beispiel Daniel Johansson, der den Ellis, den Schatzgräber, singt. Daniel Johansson, der Tenor, als Ellis, ihm zur Seite Elisabeth Street als Els, ebenso stimmmächtig, nicht ganz so charismatisch auf der Bühne. Michael Laurenz als Narr ist der dritte der Hauptrollen. Ansonsten ist es eine riesige Liste und die singen alle gut.
Ja, und man hat es ja an der Musik gehört. Sie haben gesagt, das ist ein komplexes und ein schwieriges Werk, aber musikalisch doch eingängig, ne?
Das ist eine Musik, die jedem, der Spaß hat an dieser Fin de siècle Dekadenz-Literatur, die unglaublich viele Mittel aufführt, um Parfum, um Duft, um Erotik, um auch Sexualpathologie zu schildern. Für alle, die daran Spaß haben, ist dieser Abend ein Fest. Und auch bei den Einschränkungen, die ich szenisch gemacht habe, es gibt noch Karten. Hingehen, anhören. Musikalisch werden wir das so schnell nicht besser hören. Und wer nicht in die Deutsche Oper gehen kann, Deutschlandfunk Kultur überträgt das auch.
Uwe Friedrich über Der Schatzgräber, eine lange Zeit nicht aufgeführte Oper von Franz Schreker, ab jetzt in der Deutschen Oper zu sehen. Und die nächste Aufführung, die ist am 6. Mai.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Frederik Wirwig.
Rund eine Woche nach dem Drehstopp wegen einer Beschwerde gegen Bill Murray hat sich der US-Schauspieler erstmals öffentlich über den Vorfall geäußert. Er habe etwas getan, das er für lustig hielt, aber es sei so nicht angekommen, sagte Murray dem US-Sender CNBC. Er und seine Kollegin würden miteinander sprechen und sich darum bemühen, Frieden zu schließen. Die Dreharbeiten zu dem Projekt Being Mortal waren am 21. April nach einer Beschwerde über Murray wegen unangemessenen Verhaltens gestoppt worden, berichtete die New York Times. Worum es bei den Vorwürfen gegen Murray geht, blieb dabei unklar. Auch der Name der betroffenen Frau wurde nicht genannt. Russische Internettrolle haben nach Erkenntnissen britischer Forscher gezielt die Internetprofile westlicher Politiker und Künstler mit Kommentaren voller Falschinformationen überzogen. Unter den Betroffenen seien etwa der britische Premierminister Boris Johnson, Bundeskanzler Olaf Scholz und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, erklärte das britische Außenministerium. Auch Künstler wie die französischen Elektromusiker von Daft Punk und die deutsche Band Rammstein standen demnach im Visier der Trolle. Wir können nicht zulassen, dass der Kreml und seine zwielichtigen Trollfarmen mit ihren Lügen unsere Online-Räume erobern, erklärte die britische Außenministerin Liz Truss. Das Ministerium werde seine Erkenntnisse an die Betreiber der Online-Plattformen weiterleiten. In Ägypten sind drei Journalisten nach rund 1,5 Jahren Haft freigelassen worden. Der ägyptische Journalistenverband veröffentlichte Fotos von ihnen in weißer Häftlingskleidung. Ihnen wurde missbräuchliche Verwendung sozialer Medien und Beitritt zu einer Terrorgruppe vorgeworfen. Damit war offenbar die Muslimbruderschaft gemeint, die von Ägypten als Terrororganisation eingestuft wird. Die Regierung des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi hat tausende Menschen verhaften lassen, vor allem Islamisten. Es wird vermutet, dass al-Sisi Gefangene freilässt, um auf Kritiker zuzugehen. Die französische Sängerin Regine ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Dies teilte ihre Enkelin der Nachrichtenagentur AFP mit. In ihrer Heimat war Regine vor allem als Sängerin bekannt, die eine ganze Generation von Liedermachern wie etwa Serge Gainsbourg und Barbara inspirierte. Sie trat im Olympia in Paris und der Carnegie Hall in New York auf und noch mit 86 Jahren im Varieté-Theater. Im Laufe der Jahre baute die Königin der Nacht, wie sie genannt wurde, ein ganzes Imperium mit 22 Diskotheken auf, darunter das legendäre Chez Regine und später das Palace in Paris und das Regines in New York. Zu ihren Gästen zählten Andy Warhol, Liza Minnelli, die Rothschilds oder die Kennedys. Regine wurde als Regina Silberberg in Belgien geboren. Ihre Eltern, polnisch-jüdischer Herkunft, zogen nur wenige Jahre nach ihrer Geburt nach Paris.
Vorhin sprachen wir über den Schutz von Kulturgütern nach der Haager Konvention und auf dieser Liste steht auch die Völklinger Hütte, das ehemalige Eisenwerk, das 1986 stillgelegt wurde. Alle zwei Jahre und nun zum sechsten Mal findet dort gerade die Urban Art Biennale statt, Street Art und Graffiti im Industriedenkmal. Da gibt es viel Raum und viel Wandfläche für große Graffitis und Installationen, aber die Biennale wandert auch in den Stadtraum hinein. In diesem Jahr, so der Generaldirektor Ralf Beil, gehe es darum, das Zitat drastische Grundrauschen der Menschheit zu vernehmen. Ein naheliegender Impuls. Rudolf Schmitz war mit Ralf Beil für Fazit auf Besichtigungstour.
Wer vom Hauptbahnhof Richtung Völklinger Hütte geht, kommt an ihm nicht vorbei, einem monumentalen, auf die Fassade des Saarstahlgebäudes gesprähten Kopf. Mit freundlich-melancholischem Blick scheint der ältere Mann auf die Schornsteine und Stahlbehälter des Hüttengeländes zu schauen. Ein Werk des deutschen Urban-Art-Künstlers Hendrik Weikirch. Es erzählt eine nicht immer erwähnte Geschichte der Völklinger Hütte, nämlich den Beitrag türkischer Arbeiter. Generaldirektor Ralf Beil.
Das stellt da Kaya Urhan, einen Mann, der jetzt so um die 80 ist und der aber wirklich hier die Hütte bis zum letzten Seufzer sozusagen tatsächlich bis zum letzten Abstich begleitet hat und ist eben, als ich ihn kennengelernt habe, mal wirklich, nachdem er nach 10 Jahren mal wieder in der Hütte war, gerührt gewesen, wie dieser Ort sozusagen für ihn wichtig ist. Und dieser Kaya Urhan steht natürlich für die große Zahl an Migranten, die eben meistens nicht erwähnt werden, wenn es um den großen Erfolg von der Stahlindustrie geht.
Erinnerung an die große und durchaus zwiespältige Periode des Industriezeitalters drängt sich angesichts des Austragungsortes der Urban Art Biennale geradezu auf. Der Künstler Maxime Drouet aus einem der Pariser Banlieue hat in der 1000 Quadratmeter großen Erzhalle einen kompletten Eisenbahnwaggon an die Wand gezeichnet und echte besprayte Türen und Fenster eingefügt. Von hinten beleuchtet sorgen sie für das Gefühl, in einem Zug mit psychedelisch getönten Scheiben zu reisen.
Das ist ja eigentlich Hinterglasmalerei, was hier sozusagen sichtbar wird, denn er sprayt, wie man hier im Video sehen kann und wie man dann auch hören wird, tatsächlich eben diese Glasscheiben an und so, dass es dann die Farbgerinnsel gibt und die Nasen und die Spuren von diesen Farbverläufen dann tatsächlich eben doch was sehr Intensives haben.
Doch damit nicht genug. In einem Video sieht man dieses durchaus illegale Sprayen, das Maxime Drouet in geheim gehaltenen Eisenbahndepots durchführt, aus der Perspektive eines überrumpelten Zuginsassen. Aus den Geräuschen von Spraydose und einem vergangen wirkenden Eisenbahnzeitalter hat der Künstler eine 20-minütige Komposition geschaffen. Auf dem Dach der sogenannten Möllerhalle, sichtbar von einer höher gelegenen Plattform, dann eine hieroglyphische Schrift aus weißer Kreidefarbe. Mehrere hundert Quadratmeter groß. Eine Arbeit des Kanadiers Rhodesworth. könnte von den Mayas sein, so geheimnisvoll und suggestiv wirkt das. Entschlüsseln lassen sich die Worte Defund the War Machine, also stoppt die Finanzierung der Kriegsmaschine. In einem Moment, in dem selbst Deutschland einen Milliardenbetrag in Aufrüstung investieren will, ein unzeitgemäß wirkendes Statement.
Daran, dass es hier auf dem Dach angebracht ist und wirklich in so einer Hieroglyphenform, dass man es kaum entziffern kann, sieht man eigentlich auch den Grad der Verzweiflung von Rolls-Royce, weil es eigentlich eben wirklich an extraterrestrische Wesen geht, nach dem Motto, macht ihr das wenigstens und könnt ihr uns helfen, uns zur Raison zu bringen?
Mit plakatartigen Cartoons im Bad-Painting-Stil kämpft die holländische Graffiti-Künstlerin Mick LaRocque gegen Jahrtausende toxischer Männlichkeit. So jedenfalls sieht die 1970 geborene Feministin das Dilemma der Menschheitsgeschichte.
Die ganze Arbeit ist auch doch mit einem sehr heftigen Titel belegt. Why fuck me if you can fuck my life? Ich will das jetzt eigentlich nicht übersetzen. Eine autoaggressive oder wirklich sehr heftige Geste, die schon ein bisschen anzeigt, in welcher Richtung sie unterwegs ist.
Die deutlich politische 6. Ausgabe der Völklinger Urban Art Biennale verlässt das Gelände der Völklinger Hütte und dehnt sich in den Stadtraum aus. Mit Beschriftungen von Unterführungen, mit stilisierten Plakaten zum Social-Media-Konsumismus, mit Tischtennisplatten, die sich elegant über den Dächern schrottiger Autos entfalten und zu improvisierten Schlagwechseln einladen. Auch die firmeneigene Bank der industriellen Familie Röchling, seit Jahren ein aufgelassenes Gebäude der Innenstadt, kann wieder betreten werden. Doch nicht um Bankgeschäfte zu erledigen, sondern um zu erleben, dass Fenster, Türen und Wände komplett mit einem geschriebenen Bewusstseinsstrom besprayt sind, einem intimen Brief an die Betrachter, hier in der Wechselzentrale des Geldes. Urban Art ist eine Kunst, die Botschaften hinterlässt. Falls es überhaupt möglich erscheint, den Brüchen und Verwerfungen des Industriezeitalters und den Beunruhigungen der Gegenwart aufschlussreiche und sogar befreiende Zeichen abzugewinnen, dann ist es hier auf der Urban Art Biennale der Völklinger Hütte zweifellos gelungen.
Rudolf Schmitz war das über die Urban Art Biennale in der Völklinger Hütte. Heute hat sie begonnen und Sie hören Fazit. In mehreren Veranstaltungen wird in diesen Tagen der Befreiung der Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück gedacht. 77 Jahre nach Ende des Krieges und nach 2 Jahren Pandemie können auch wieder Zeitzeugen, Überlebende der Lager dabei sein. Nicht hingegen die Vertreter offizieller russischer und belarussischer Stellen. Sie wurden von der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten explizit ausgeladen. Christoph Richter berichtet.
Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaß.
Die Moorsoldaten, eines der bekanntesten Lieder des Widerstands gegen das NS-Regime, wurde heute zu Ehren der Häftlinge des KZ Sachsenhausen vom Mocker FD-Orchester aufgeführt, bekannt durch die Serie Babylon Berlin.
Ist das Lager.
Zu den 3-tägigen dezentralen Gedenkveranstaltungen anlässlich des 77. Jahrestages der Befreiung der Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück sind 9 Überlebende gekommen, 4 von ihnen aus Israel. Einer ist Emil Farkasch, dessen 6 Geschwister in Auschwitz getötet wurden. Der heute 93-Jährige ist wohl der letzte Überlebende des sogenannten Schulläuferkommandos Sachsenhausen. Eine perfide Idee der SS. Sie ließen die Häftlinge tagelang auf dem Appellplatz laufen, um Schuhe zu testen. Deutsche, heute noch existierende Schuhhersteller profitierten davon. Sie wollten herausfinden, welche Materialien am besten hielten.
Es war schrecklich. Jeden Tag, um 5 Uhr, haben wir gekriegt einen neuen Schuh. Wir haben gemusst marschieren. Von 5 Uhr bis 5 Uhr. Die Schuhe haben gekriegt die SS-Soldaten.
Die persönlichen Begegnungen mit Zeitzeugen seien gerade in diesen Tagen immens wichtig, meint Axel Drehkoll, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und Leiter der Gedenkstätte Sachsenhausen.
Wir erleben ja wieder, wie Geschichte oder Geschlechtsklitterung als Legitimationsstrategie auch hergenommen wird für Aggression und dass wir zusammen mit denjenigen, die das hier erleben mussten, biografisch gesichertes Wissen vorstellen, darüber erzählen und damit zur kritischen Reflexion und eben nicht zu so einer rein propagandistischen Adaption von Geschichte aufrufen, das ist eminent wichtig.
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, empfindet eine, wie er sagt, riesengroße Dankbarkeit, dass die Zeitzeugen die Kraft finden, an die Orte ihres Leidens zurückzukommen. Seine Gedanken gelten jedoch, so Wojtke weiter, insbesondere den hochbetagten Ukrainerinnen und Ukrainern, Zeitzeugen, die die Schrecken des Zweiten Weltkriegs überlebt haben und nun wieder einen Angriffskrieg erleben müssen.
Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, auch diesen Menschen zu helfen, zu versuchen, ihnen beizustehen, zu versuchen, sie gegebenenfalls auch aus der Ukraine erstmal rauszuholen, aber gleichzeitig auch zu sagen, dass die russische Regierung dieses Leiden und diesen Krieg sofort stoppen muss.
Die Konzentrationslager wie die Außenlager seien authentische Orte deutscher Verbrechen, so Wojtke weiter. Eine davon ist die Gedenkstätte Todesmarsch Beloer Wald im Norden Brandenburgs, ein Waldstück, wo im April 1945 tausende Häftlinge, umstellt von der SS, zusammengefercht wurden. Nur wenige Menschen halfen, viele gafften, sagt Historiker Axel Drehkoll.
Die Bäume, insbesondere die Kiefern, an denen auch noch 77 Jahre danach, also heute, großflächig die Rinde fehlt, weil die Menschen in ihrer Verzweiflung versuchten, sich von der Baumrinde zu ernähren. Diese Bäume sind eine der eindrucksvollsten Quellen, die von dieser Zeit des Schreckens künden.
Man werte die Invasion der Ukraine ganz klar als einen brutalen russischen Angriffskrieg. Mit der Unterstützung von Belarus, erklärt Historiker Axel Drehkoll. Für viele sei die Anwesenheit offizieller russischer und belarussischer Vertreter derzeit unzumutbar, weshalb sie explizit ausgeladen wurden, so Drehkoll weiter. Der Fall des 96-jährigen Wolodymyr Korobow aus Kiew hat vorab für Aufsehen gesorgt. Er war als Zwangsarbeiter in Deutschland. 1943 haben ihn die Nazis ins KZ Sachsenhausen verschleppt. Ursprünglich wollte Korobow dieses Jahr nach Sachsenhausen kommen, um den Ort seines Leidens nochmal zu sehen. Doch der Krieg hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mehr noch, er musste sich wegen russischer Raketenangriffe im Keller verstecken, um zu überleben.
Die Vorstellung, dass ein Mensch, der sowas durchmachen musste, solchen schweren Traumata, davon muss ich zumindest sicher ausgehen, erlitten hat, jetzt in genau die gleiche Situation wiederkommt. Es ist natürlich jetzt nicht der Zweite Weltkrieg, aber mit Luftangriffen, mit militärischer Bedrohung, dieses Szenario, das ist schon wirklich erschütternd.
Für seine Verpflegung und die nötigen Medikamente brauche der Überlebende des KZ Sachsenhausen monatlich 300 Euro, heißt es, Geld, das er nicht hat. Weshalb die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten eine Spendenaktion ins Leben gerufen hat. Bis jetzt sind nach Angaben der Stiftung knapp 5.500 Euro zusammengekommen.
Christoph Richter über Gedenkveranstaltungen zum 77. Jahrestag der KZ-Befreiung Sachsenhausen und Ravensbrück. Und wie immer am Ende der Fazitsendung der Blick in die Zeitungen, in die Feuilletons von morgen, Montag, den 2. Mai. Tobias Wenzel hat für uns gelesen.
Shiva, unser Graupapagei, die roten Schwanzfedern leicht zerrupft vor banger Sorge, rief uns ein krächzendes Ciao, ciao hinterher, beschreibt Viktor Jerofejew in der Frankfurter Allgemeinen den Moment, als er mit seiner Frau und den gemeinsamen beiden Töchtern vor kurzem Moskau fährt und den Papagei zurückließ. Ein Papagei kann sehr alt werden. Shiva wird alle überleben, Putin eingeschlossen. Er wird das Russland der Zukunft sehen. Aber ob er uns wiedersehen wird? Ausführlich schildert der russische Schriftsteller und Putin-Kritiker, wie er mit dem Auto über Finnland, das Baltikum und Polen nach Deutschland reist. In Polen wird Jerofejew aufgrund seines russischen Autokennzeichens angefeindet. Sein Sohn aus einer Beziehung mit einer Polin hatte ihn davor gewarnt, durch Polen zu reisen. Mit einem polnischen Freund und einem russischen Journalisten aus Kiew diskutierte Jerofejew über den Krieg in der Ukraine. Uns quälte der Gedanke, dass die Ukraine, aus der Sicht Putins, auf dem Schlachtfeld nicht siegen dürfe. Das Bestmögliche wäre eine Lösung wie im Winterkrieg gegen Finnland im Jahr 1940. Der Pseudokrieg für Stalin, in Wahrheit eine Niederlage, ermöglichte es den Finnen, den neutralen Status ihres Landes zu bewahren, schreibt Viktor Jerofejew weiter in der FAZ. Aber hier, je näher die Ukrainer einem Sieg kommen, desto deutlicher zeichnet sich der Atompilz über einer der ukrainischen Städte ab. Wir stritten, auf welche Stadt sie eine Atombombe werfen könnten. Genau 200 Zeichen lang sind diese beiden zuletzt zitierten Sätze des russischen Autors. Zu lang für eine Nachricht im Twitter der Anfangszeit. Mit seiner Beschränkung auf 144, später 280 Zeichen ist Twitter qua Geburt das Bällchenparadies der unterkomplexen Nachricht, schreibt Friedrich Küppersbusch in der Taz. Wer seine Gedanken in dieser Kürze packen kann, ohne Verlustschmerz zu empfinden, hat keine. Dass Elon Musk Twitter kaufen will, veranlasst auch Michael Mohrstedt in der Süddeutschen Zeitung dazu, noch einmal grundsätzlich über den Kurznachrichtendienst nachzudenken. Die These, es könne durch einen Kauf durch Musk und eine Deregulierung und völlige Enthemmung bei Twitter zu einem Massenexodus kommen, erscheint Mohrstedt nicht plausibel. Viele Menschen werden aus dem simplen Grund nicht aufhören, weil sie sich darum sorgen, wer ihnen ohne ihren Twitter-Account noch zuhören wird, prophezeit der Journalist. Die Nutzer würden sich fragen, inwiefern werde ich für die Welt außerhalb meiner Wohnung, meines Büros, meiner Familie noch von Bedeutung sein? Ist Novalis eigentlich noch von Bedeutung? Nichts vermodert so schnell wie die Moderne von gestern. Aber mit Novalis ist das so eine Sache, schreibt Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung zum 250. Geburtstag des Dichters an diesem Montag. Gerade waren die führenden Köpfe der Französischen Revolution guillotiniert worden. Immanuel Kants Philosophie hatte das Denken auf schmerzhafte Art revolutioniert. Und ausgerechnet, als die alte Welt so krachend auseinanderfiel, begann ein junger deutscher Dichter zu träumen. Vom Lichtpunkt des Schwebens, vom Ich, das zwischen Innenwelt und Außenwelt schwebt, vom Ich, das nur an einem aeronautischen Lichtpunkt ganz zu sich selbst kommt, schreibt Jandl und fügt hinzu, heute würde man Intellektuelle dieser Art vielleicht wegen Wirklichkeitsflucht exkommunizieren. Hans Meyer erinnert in der Welt daran, wie begeistert der Romantiker Novalis zuerst von Goethe war, sich später aber nahezu herablassend über den aus seiner Sicht allzu praktischen Dichterkollegen äußerte. Er ist in seinen Werken, was der Engländer in seinen Waren ist, höchst einfach, nett, bequem und dauerhaft.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.